Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
Nerven wie Drahtseile. Özlem sieht ihrer Kollegin Vanessa die Schmerzen an. Komm, ich übernehme den Pitch für dich. Ich merke doch, dass es dir scheiße geht. Vanessa mag die fleißige Marketingassistentin, denn Özlem wirkt in diesem Moment, aber auch sonst, hilfsbereit und gerade heraus. Eigenschaften, die leider nicht selbstverständlich zu sein scheinen. Vanessa schüttelt energisch den Kopf und beißt so fest die Zähne zusammen, dass ihre Wangenmuskulatur kurz vor einem Krampf steht. Noch eine Dreiviertelstunde bis zur Präsentation vor dem neuen Kunden, die höchstwahrscheinlich über ihre Zukunft in der Agentur entscheiden wird. Wenn sie gleich nicht liefert und der Etat für die Kampagne an die Konkurrenz geht, werden ihre freundlichen Kollegen garantiert wie geifernde Hyänen über sie herfallen, davon ist sie überzeugt. Außerdem können die letzten 6 Wochen, die sie fast rund um die Uhr an dem Projekt gearbeitet hat, nicht für die Katz gewesen sein. Auf den letzten Metern wird sie sich bestimmt nicht um die Lorbeeren für ihre Entbehrungen bringen lassen. Auch nicht von Özlem, der sie allerdings insgeheim sehr dankbar für ihre Empathie und solidarische Unterstützung ist. Liegt nur am Stress. Ich habe gerade eine Tablette genommen und zieh das jetzt durch. Aber vielen Dank. Hyänen, Katzen. Schon in der Schulzeit hatte man sie aufgezogen, weil sie für jedes Beispiel, jede Metapher eine Entsprechung aus dem Reich der Tiere fand. Wenn sie sich selbst in diesem Moment als Tier vorstellte, dann wohl am ehesten als angeschossenes Moorhuhn. Die Tabletten wirken, wie sie sollten, und Vanessa ringt sich im Gedanken beim weitwunden Wildgeflügel aus dem schottischen Hochland ein gequältes Lächeln ab. Längst ist sie im Tunnel und geht in einer Mischung aus professioneller Konzentration und leichter Trance noch einmal alles im Kopf durch. »Frau Sanders, sind Sie soweit? Die Kunden haben gerade aus dem Auto angerufen, Sie sind schon auf dem Weg hierher. Frau Sanders, sind Sie eingeschlafen?« Die schrille Stimme ihres Chefs fräst sich in ihren Gehörgang und Vanessa zuckt zusammen. Schon seit mehreren Tagen befällt die 34-Jährige auch tagsüber immer wieder eine bleierne Müdigkeit. Eine verdrießliche Tatsache, die sie auf den Dauerstress zwischen überflüssigen Meetings und die ständigen Mobbingversuche ihrer geliebten Kollegen zurückführte. Unter Eid würde sie deshalb auch nicht beschwören, dass es kein ungewollter, doch dringend benötigter Powernap war, aus dem sie gerade hochgeschreckt ist. In dieser angesagten Kreativschmiede, wie sich die Agentur auf der eigenen in pastellblau gehaltenen Webseite vollkommen weltfremd beschrieb, ging es zu wie auf dem Pavianhügel im Kölner Zoo. Alle scharwenzelten um den Chef herum, versuchten bei der Fütterung die größten Leckerbissen für sich zu ergattern und um in der Hierarchie des Rudels aufzusteigen, wurden auch schon mal Zähne und Klauen eingesetzt. Wenn sie auch meist sauber manikürt oder mit Acryl künstlich verlängert waren. Özlem schien in diesem Affenzirkus die einzige zu sein, die sie nicht in einem unbeobachteten Moment in den Wassergraben stoßen würde, um ihr beim Untergehen zuzusehen. Schon wieder Tiere. Vielleicht hätte sie statt Marketing doch besser Zoologie studiert. Hinterher war man immer klüger. Wachsender Zynismus war ein weiteres Symptom ihrer geistigen Ausnahmesituation. Och, wenn der Pitch doch nur schon vorbei wäre. Die Plätze um den sündhaft teuren Konferenztisch sind voll besetzt. Für den besonderen Anlass hat der Boss sich nicht lumpen lassen. Canapés vom besten Caterer der Stadt. Doch niemand außer ihm traut sich zuzugreifen. Wie ein eitler Pfau thront er in seinem farblich auf die Homepage abgestimmten italienischen Anzug am Tischende und lässt ein kunstvoll drapiertes Lachs-Avocado-Kresse-Häppchen in seinem Mund verschwinden. Die 3 Abgesandten des potenziellen Kunden machen einen erstaunlich freundlichen, geradezu wohlwollenden Eindruck. Was auffällt? Das Trio ist rein weiblich. Doch von Stutenbissigkeit, der Lieblingsvokabel der männlichen Agenturmitarbeiter, keine Spur. So kann es also auch sein, denkt Vanessa wehmütig. Als die junge Marketing-Spezialistin ihren Laptop aufklappt und dem Techniker, der für die fehlerfreie Bedienung des Beamers zuständig ist, aufmunternd zunickt, bemerkt sie im Augenwinkel die gerümpfte Nase eines besonders blasierten Kollegen in der ersten Reihe. »Ich mach das hier auch für dich, du Neidhammel«, würde sie ihm am liebsten entgegenbrüllen und ihm dabei am Kragen packen und durchschütteln. Augen zu und durch, wiederholt sie im Geiste ihr Mantra und setzt ihr schönstes Business-Lächeln auf. Alles läuft erstaunlich gut. Doch nach mehr als der Hälfte ihres Vortrags bemerkt Vanessa, dass ihr Körper beginnt, ihr die Gefolgschaft zu versagen. Ihre Beine fühlen sich an, als wären sie aus Wackelpudding, und sie hat Mühe, aufrecht stehen zu bleiben. Als sie das Touchpad ihres Tablets berührt, um auf die vorletzte Seite ihrer Präsentation zu wechseln, spürt sie zusätzlich ein schmerzhaftes Kribbeln in der rechten Hand. Es fühlt sich an, als hätte sie in einen Ameisenhaufen gegriffen und würde von tausenden kleinen Beißwerkzeugen traktiert werden. Die Muskeln in ihrem linken Arm schmerzen und schlagartig setzt erneut diese komatöse Müdigkeit ein. Super Timing, denkt sie und reißt sich zusammen. Es ist schließlich fast geschafft und das aufmunternde Nicken und konstante Lächeln der Kundinnen, aber noch viel mehr der genervte, herablassende Gesichtsausdruck des Idioten aus Reihe 1 machten sie siegessicher. Tief durchatmen und das Baby nach Hause schaukeln musste jetzt die Devise sein. Sprichwörtlich auf dem Zahnfleisch beendet sie ihren Pitch und verabschiedet sich überhastet, denn sie spürt, wie ihre Kräfte nachlassen und will sich unter keinen Umständen die Blöße geben, vor versammelter Mannschaft zusammenzubrechen. Beim Rausgehen sieht sie, wie die drei Gäste respektvoll und sichtlich beeindruckt mit ihren Fingerknöcheln auf den Tisch klopfen. Als Vanessa unter den erstaunten Blicken des Agenturchefs den Konferenzraum verlässt, fangen auch alle anderen Anwesenden an, ihrer Begeisterung akustisch Ausdruck zu verleihen. Ein innerer Triumph, der Lohn ihrer Arbeit für diesen illoyalen Laden, denkt Vanessa, als sie die Kabine der Damentoilette öffnet und spürt, wie ihre Beine nachgeben. Dann knallt sie kopfüber auf den Rand der Kloschüssel. Hallo Martin, schön dich zu sehen.
Hallo liebe Esther.
Na, bist du entspannt?
Total. Und ich habe heute auch Nerven wie Drahtseile mitgebracht, um durch diesen Fall mit dir durchzugehen.
Das war eine sehr schöne Überleitung. Wir sind entspannt. Vanessa ist es nicht. Sie hat diverse Symptome und wir denken dabei an Symptome, die durch Stress ausgelöst worden sind.
Also das ist auch so der Klassiker, begegnet mir häufig auch in der Hausarztpraxis. Wir haben den positiven Stress, den sogenannten Eustress.
Das haben sicherlich noch viele noch nie gehört, diesen Begriff Eustress und dass es die positive Form von Stress überhaupt gibt.
Genau, also wenn du zwar gestresst bist durch Sachen, aber die sich halt in positiven Dingen dann auch wieder ausdrücken, also wenn du was Schönes machst, das aber trotzdem stressig sein kann natürlich. Eustress macht dich glücklich, stark und optimistisch natürlich, aber Eustress fordert dich auch heraus, ne? Und du kannst
könnte
ja sicher,
man, wenn ich Eustress höre, ist das vielleicht eine Mischung aus Euphorie und Stress und dann ist Anstrengung vielleicht eher Begeisterung?
Ja, Esther, vielleicht können wir das ja auch einfach mal plastisch an einem Beispiel bringen. Wir haben ja hier unseren Produzenten Daniel, der sich auch immer um die Zusammenstellung der Fälle kümmert und bringt sich natürlich dadurch auch in eine Stressreaktion, obwohl das ja ein schönes Thema ist, unser Podcast. Und deswegen könnte man das Ganze, weil das ja bei Daniel dann auch die Endorphine freisetzt, auch als Eustress bezeichnen.
Eine Mischung sicherlich aus beidem. Aber wie Vanessa arbeitet Daniel? Unsere geneigten Zuhörer werden sicherlich erfreut sein, dass sie intern Informationen heute von uns bekommen. Arbeitet nachts. Das tut er aber auch lieber als tagsüber und er fühlt sich nachts energetischer. Also verfügt über mehr Endorphine in der Nacht. Normalerweise ist es aber so, dass Menschen, die Nächte durcharbeiten, dann aber den Tag eben auch arbeiten müssen.
Genau, und da kommen wir dann zu dem Punkt, wo dann vielleicht sogar der Die-Stress, also der negative Stress einsetzt, der dann auch an den Kräften zehrt und Menschen einfach unzufrieden macht. Mhm. Und da spielen typische Faktoren natürlich eine Rolle. Also kann man sagen hier, der Beruf, wenn der einen vielleicht nicht unbedingt glücklich macht, weil man den macht, um einfach Geld zu verdienen, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Mhm. Oder zusätzlich dann auch in der Familie vielleicht auch noch Probleme hat und bestimmte Sachen hinter sich bringen muss. Ne? Mhm. Und das ist halt die negative Form des Stresses.
Aber was kann Stress uns denn antun?
Also kurzfristig führt ja Stress erstmal zu einem erhöhten Herzschlag, schnelle Atmung, Energiebereitschaft. Das sind so diese typischen Kampf- oder Fluchtreaktionen. Ne?
Die verbrauchen viel Energie.
Dann wird richtig viel Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet. Dann merkt man das so richtig wie der Herzschlag dann. Man merkt den im Körper, ja.
Das heißt, da werden Hormone ausgeschüttet, die Blutgefäße verengen sich. Das ist ja eine wirklich richtig ernstzunehmende Reaktion des Körpers.
Ganz genau. Und stell dir vor, du bist langfristig unter so einer Stressreaktion. Mhm. Vielleicht nochmal dieses Beispiel mit dem nächtlichen Arbeiten, am Tag vielleicht dann eben dieses Schichtwechseln, dann noch andere Belastungen, die du hast. Dann spürst du irgendwann diese langfristigen Auswirkungen von Stress. Und das kann dann halt zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen, kann das Immunsystem beeinträchtigen, also erhöhtes Risiko für Infektionen beispielsweise auch. Oder aber auch zu Magen-Darm-Problemen wie Reizdarmsyndromen führen. Mhm. Da muss man das thematisieren, daran arbeiten, vielleicht auch Entlastung bringen, Meditation vielleicht oder andere Entspannungsverfahren, die da eine Rolle spielen können.
Ganz bestimmt.
Und das kann dann einfach auch dazu führen, dass dann plötzlich diese Symptome dann wieder besser werden.
Mhm. Also ich kann von mir nur berichten, dass Meditation ein tragendes Element meines Lebens ist. Deshalb sagte ich vorhin so entspannt, ich habe mir Stress weitgehend abgewöhnt. Es gibt einen Punkt, an den man geraten kann, an dem man sozusagen meditativ ist. Und trotzdem gibt es natürlich die Momente, in denen, ich nenne das immer, es haut mich aus der Kurve. Mhm. Wenn ich aus der Balance gerate und die Ruhe verliere und die Pferde mit mir durchgehen und eben das Herz anfängt zu klopfen und das wird mir heiß und ich gerate plötzlich dann doch in den berühmten Stress.
Aber hast du das immer noch so jetzt auch du bist ja schon lange dabei jetzt auch als Schauspielerin. Kommst du da noch so in Stresssituationen oder hast du das für dich auch so strukturiert, dass du da gute Strategien entwickelt hast, um da einfach gar nicht reinzukommen?
Ich habe tatsächlich ganz gute Strategien und dazu gehört eben die Meditation oder das vielleicht schon meditative Dasein. Ich habe von einem Lehrer, einem Meister der Meditation, als er über Mantras sprach, gelernt, wenn du in Momenten der Stille, der Ruhe, und das kann im Auto vor der roten Ampel sein, beim Bäcker im Supermarkt, die alltäglichen Aufgaben, die man so erfüllt, dieses Mantra geistig immer wiederholt, dass er sagte, machst du es am Tag 10 Minuten, dann ist es ein Badehöschen. Machst du es am Tag eine Stunde, dann trägst du ein Bikini. Machst du es 2 Stunden, dann hast du einen guten Badeanzug. Und wenn dieses Mantra wie ein Grundrauschen in deinem Geist passiert, dann trägst du einen Schutzanzug. Aber natürlich gibt es trotzdem Momente der Überforderung. Mhm. Und dann gerate ich in Stress oder außergewöhnliche Situationen, die mich in Angst versetzen.
Ich kann das total nachvollziehen. Meistens ist ja der Stress dann auch von außen auferlegt, ja. Also
was
bei
ja
mir
auch
ist das,
schon schwer zu ertragen ist, ne?
Ja, ja. Also bei mir ist das ganz, ich habe immer so eine Stresssituation, das ist immer der Morgen. Wenn ich dann aufwache, morgens um 6 Uhr oder 5:30, dann stehen meine Kinder mit auf. Mhm. Dann versucht man sie so leicht zu bitten, dass dann sie sich anziehen für den Kindergarten, fertig machen. Dann gucke ich schon immer ein bisschen auf die Uhr und merke, oh, das schaffst du gar nicht, bis 8 Uhr dann in der Praxis zu sein und dann deine Patienten zu sehen.
Boom, Herzklopfen, oder?
Ja, und dann fängt plötzlich der Stress an, ne? Und dann versucht man da irgendwie die Situation dann noch ein bisschen zu beschleunigen. Dann, Kinder lassen sich ja nicht unter Stress
setzen. Deine Jungs sind ja auch noch klein. Ja, Gott sei Dank.
Und dann baut sich dein Stress immer weiter auf. Mhm. Und das ist dann definitiv kein Eustress mehr, sondern wirklich ein Distress.
Ich glaube, das ist schon mal der erste Schritt, dass wir uns so bewusst sind, dass wir spüren, der Herz, also nur unser Herz schlägt viel schneller, wir fangen an zu pumpen. Wir haben diese Reaktion, sich dessen bewusst zu sein und dann ein Werkzeug zu haben, wieder zur Ruhe zu kommen. Das ist der Atem. In dem Moment, in dem man sich seines eigenen Atems bewusst ist, kann sich diese Reaktion nur verschmälern.
Ja, und das Adressieren, du hast es gerade schon mal gesagt, also das Adressieren von den Stresssymptomen, die zu erkennen. Mhm. Ich meine, wir haben das ja hier jetzt in dem Fall gesehen, um wieder zurückzukommen. Die war ja unter massivem Stress.
Ja.
Und das ist einfach vielleicht auch über ein Limit gegangen, sodass sie dann halt, nachdem der Stress abgefallen ist, dann auch auf der Toilette zusammengebrochen ist.
Ja, also man darf Stressreaktionen nicht unterschätzen, tatsächlich nicht. Und wir kennen sie alle. Ich glaube, alle, die im Moment zuhören, fühlen sich angesprochen. Du kennst es aus deinem Studium. Ich glaube, dass dein Stress heute ein anderer ist als der eben auferlegte Stress im Studium, in einer Zeit, in der auch noch vieles ungewiss war. Ich glaube, dass du Stress heute anders begreifst. Und also gerade Medizinstudenten, das weiß man, geraten in Situationen während des Lernstresses, während ihrer Prüfungen, die möchte ich mir gar nicht vorstellen.
Ja, das kann man vielleicht auch noch mal ein bisschen benennen. Mhm. Also heute ist es so im Studium, du hast dann die Lernphasen. Da ist eine ganze Zeit lang auch im Semester, wo du die Vorlesungen anhören kannst, da ist viel Freiraum drin und dann wird alles gebündelt auf die letzten Semesterwochen dann gelegt, wo dann die Prüfungen auch dann anstehen. Ja, dann sind teilweise 3 bis 4 Prüfungen in der Woche und dann kannst du dir vorstellen, was das halt für ein Wissen ist, was dann in der kurzen Zeit abgerufen werden muss. Oder auch das Staatsexamen. Ich prüfe ja relativ regelmäßig dann auch die Studierenden. Mhm. Und dann siehst du dann, wenn du dann reinkommst als Prüfer, dann steht man ja auf der anderen Seite da mal. Und siehst dann halt auch da die Angst des Versagens. Oder also das ist ja häufig auch einfach da, weil diese Unsicherheit dann für die Studierenden dann auch da ist. Die wissen nicht, was auf sie zukommt. Was stellt er denn für Fragen von diesen Millionen von Seiten, die sie gelernt haben und was kommt dann tatsächlich ran? Und dann sage ich immer, in der letzten mündlichen Prüfung im Staatsexamen dann zu den Studierenden, ihr seid so weit gekommen, ihr habt alle Prüfungen geschafft, die wissen ja alle was. Also wenn du bis dahin gekommen bist, dann schaffst du auch die letzte Prüfung. Und das entspannt dann meistens schon in der Prüfungssituation und führt dann natürlich auch zu dem Erfolg und am Ende hat sich der Stress dann ja auch schon gelohnt und die Endorphine sind dann da. Und wenn sie dann endlich ihren Arztausweis abholen können.
Na, das glaube ich. Man würde sich dich als Prüfer wünschen. Und man sollte meinen, dass gerade Medizinstudenten während ihrer Studienzeit eben Werkzeuge an die Hand bekommen, wie sie Stress besser bewältigen können, anstatt sich so aufzurauchen.
Mhm. Ja, das ist es gibt ja teilweise Kurse, also es gibt ja auch viele Studierende, die dann das Studium entsprechend abbrechen, weil sie halt auch in so ein Burnout rutschen, weil sie diesen Leistungsdruck einfach nicht gewachsen sind. Und dann gibt es halt auch an den Hochschulen mittlerweile psychologische Unterstützung, die man einfordern kann. Man kann da halt auch diese Stressbewältigungsstrategien erlernen und das hilft. Und das wünsche ich hier unserer Protagonistin auch.
Das wünschen wir ihr und die Geschichte wäre schon zu Ende, wenn es nur um Stress ginge. Wir hören weiter. Moorhuhn, Moorhuhn, Jäger, Blattschuss, Federn, die taumeln zur Erde schweben. Als Vanessa erwacht, beugt sich Özlem über sie. Ihre aufmerksame Lieblingskollegin hat als einzige den Ernst der Lage erkannt und ist ihr kurz nach dem plötzlichen Abgang gefolgt. Vanessas Schädel dröhnt und neben ihr liegt ein blutgetränktes weißes Handtuch. Kurz darauf trifft die Notärztin ein. Die Heldin des Tages wird an ihren geschockten Kollegen und den drei Kundinnen vorbei in den Aufzug getragen und auf direktem Weg in die Notaufnahme des städtischen Krankenhauses transportiert. Hier kümmern sich die Ärzte als erstes um die stark blutende Platzwunde an Vanessas Haaransatz. Nachdem sie mit 11 Stichen genäht wurde, wird eine Computertomographie durchgeführt, um ihren Schädel auf Brüche und andere Verletzungen zu untersuchen. Zu ihrer großen Erleichterung hat sich ihr Dickschädel bereits zum zweiten Mal an diesem Tag bewährt. Doch im kurzen Anamnesegespräch mit der behandelnden Ärztin sieht sie nichts als große Fragezeichen in deren Augen. Nachdem Vanessa die Frage nach Drogenkonsum lakonisch mit nur Koffein, aber das in rauen Mengen quittiert, interessiert sich die frisch promovierte Internistin nun aber vor allem für die Blutwerte ihrer Patientin. Denn bis auf tiefe Augenringe und ein XL-Pflaster auf ihrer Stirn wirkt Vanessa äußerlich gesund. Aber die Ohnmacht, das mysteriöse Kribbeln in ihrer Hand, die extreme Müdigkeit in Kombination mit Vanessas Schilderungen ihres mehr als ungesunden Lifestyles der letzten Wochen lassen sie auf einen bisher ungemerkten Diabetes Typ 2 schließen. Die unheilige Dreifaltigkeit aus Energydrinks, Schokoriegel und durchwachten Nächten kannte sie nicht nur aus dem Klinikalltag, sondern auch aus der leidvollen Zeit als Doktorandin kurz vor Abgabe ihrer Promotion. Die gute Nachricht, ich persönlich freue mich darauf, Sie noch besser kennenzulernen. Die schlechte, haben Sie jemanden, der Ihnen eine Reisetasche packen und herbringen kann? Ich muss Sie noch heute Abend auf Station aufnehmen. Vanessa fühlt sich erneut vor den Kopf gestoßen. Nur dieses Mal fließt glücklicherweise kein Blut. Als sie aus dem Behandlungszimmer in den Wartebereich der Notaufnahme tritt, traut sie ihren Augen kaum und wischt sich verstohlen eine Träne der Rührung aus dem Augenwinkel. Von einem der orangenen Plastikhartschalen sitzend springt eine junge Frau auf, kommt schnellen Schrittes direkt auf sie zu und nimmt sie behutsam in die Arme. Es ist Özlem. Dass dieser Tag der Beginn einer wunderbaren Freundschaft zwischen den leidgeprüften Schreibtischnachbarinnen werden könnte, hätten sich die beiden Frauen noch für Stunden nicht vorstellen können. Doch in Krisen zeigt sich nun einmal, auf wen man sich wirklich verlassen kann. Vanessa ist erst vor einem halben Jahr für den damals verlockenden Job aus einer Provinzkleinstadt ins Werbemekka Düsseldorf gezogen. Aufgrund des ausbeuterischen Pensums in der Agentur kennt sie hier jedoch bisher kaum eine Menschenseele. Freizeit? Fehlanzeige. Özlem, die drei ältere Schwestern, hat aber selbst erst vor kurzem aus dem Ruhrgebiet in die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt übergesiedelt ist, hat ihr großes Herz auf bravouröse Weise bewiesen und nun endgültig Vanessas Vertrauen gewonnen. Als Vanessa sie nun schüchtern fragt, ob sie ihr mit dem Taxi eine Notfalltasche in die Klinik bringen könnte, zögert die junge Deutsch-Türkin keinen Augenblick und antwortet mit strahlenden Augen: Ehrensache, endlich fragst du. Ein Handyanruf in der WG, einen weiteren, um sich in der Agentur krank zu melden, und eine gute Stunde später liegt Vanessa in ihrem Krankenbett auf Station, als es an der Tür klopft und Özlem das Zimmer betritt. In der einen Hand eine kalbslederne Reisetasche mit Kleidung und einem sorgfältig gepackten Kulturbeutel, in der anderen einen bunten Frühlingsstrauß. Doch sie hat noch ein weiteres Geschenk im Gepäck. Und Vanessa kann ihr die Vorfreude anmerken, so unbeholfen bemüht sich die neue Freundin, ihr Grinsen zu verstecken. Du hast das Ding gerockt. Wir haben den Etat, platzt es schließlich aus Özlem heraus. Und sie fallen sich erneut in die Arme. Überglücklich. Doch Vanessa wird von einer erneuten Welle der Müdigkeit erfasst und so verabschieden sich die beiden Frauen voneinander. Kurz darauf fällt sie in einen tiefen Schlaf, aus dem sie erst nach einer gefühlten Ewigkeit erwacht. Sie ist allein, denn das zweite Krankenbett ist, auch während sie schlief, leer geblieben. Nach einer ersten Phase der Orientierungslosigkeit blickt Vanessa aus dem Fenster und sieht den Vollmond am nächtlichen Himmel. Fehlt nur noch das Wolfsgeheul, denkt sie, als ihr ein scharfer Schmerz durch den Rücken fährt, der ihr fast den Atem nimmt. So schlimm war es selbst vor 3 Jahren nicht gewesen. Damals hatten die Ärzte einen Bandscheibenvorfall vermutet, eine Fehldiagnose, wie sich später herausstellte. Die sonst in Bezug auf Schmerzen recht unempfindliche Vanessa durchzuckt ein zweiter Blitz, der sich anfühlt wie heiße Lava, die durch ihre Wirbelsäule schießt. Sie bekommt es mit der Angst zu tun und drückt den roten Knopf der Rufanlage neben ihrem Kopfende. Nur wenige Minuten später erscheint eine erfahren wirkende Nachtschwester, die Vanessa eine Schmerztablette und ein leichtes Beruhigungsmittel verabreicht, das entkrampfen und entspannen soll. Dann misst sie ihren Blutdruck und beruhigt ihre aufgeregte Patientin. Dieser sei zwar niedrig, was aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf ihren Schwächeanfall und auf die außergewöhnlichen Anstrengungen des letzten Tages zurückzuführen sei. Schon in weniger als 3 Stunden würde die Visite bei ihr sein und alle offenen Fragen und Sorgen mit ihr erörtern. Bevor sie wieder geht, deckt die Schwester Vanessas untere Betthälfte mit einer Wolldecke zu. Denn neben ihren Rückenschmerzen klagt die Frau jetzt zu allem Überfluss auch noch über eiskalte, unangenehm kribbelnde Füße. Dennoch fällt Vanessa kurz darauf erneut in einen tiefen, traumlosen Schlaf. Martin, ein blutgetränktes Handtuch, von dem ist in unserer Geschichte die Rede. Warum bluten Kopfverletzungen so entsetzlich?
Ja, also gerade wenn man sich die Kopfhaut anguckt, kannst du dir vorstellen, die besteht so aus 5 Schichten und da sind ganz viele Blutgefäße drin. Und kleinste Verletzungen, kleinste Schnitte können da schon zu sehr, sehr starken Blutungen führen. Und das sieht dann natürlich auch immer sehr, sehr schlimm aus, wenn da Blut so aufgesaugt wird durch ein Handtuch. Und durch die, also diese hohe Dichte von Blutgefäßen wird ja auch eine effiziente Blutversorgung und schnelle Heilung auch hervorgerufen. Deswegen ist das da so essentiell, ne? Also damit halt solche Verletzungen dann auch schnell verheilen können.
Wollen wir kurz darüber sprechen, was notwendig ist? Was ist die richtige Reaktion bei einer Kopfverletzung?
Also es kommt immer darauf an, was ist das, ne? Also hast du jetzt eine Schürfwunde vielleicht, also sowas Kleines, da machst du natürlich nichts. Hast du offene Wunden am Kopf, dann musst du halt gucken, wie groß sind die, dass die Blutung gestillt wird, dass das relativ schnell dann auch versorgt wird. Ne? Also nähen solltest du halt, wenn du es schön haben möchtest, dann relativ schnell innerhalb der ersten paar Stunden und nicht zu lange warten, weil sich sonst Bakterien da drin reinsetzen und du dann halt dann nicht mehr nähen kannst. Ja, dann musst du die Wunde offen lassen und dann muss sie ganz normal verheilen. Ne? Und das ist halt dann für die Wundversorgung nicht so schön. Aber bei Kopfverletzung kommt es dann drauf an, bist du gestürzt? Wo bist du gestürzt? Bist du auf den Hinterkopf gefallen? Bist du auf den Vorderkopf gefallen? Wie stark war der Aufschlag? Und deswegen ist es da halt ganz wichtig, auch auf die Symptome zu achten. Ne? Also, du kennst das ja vielleicht, das Thema der Gehirnerschüttung. Da sind ja die häufigen Symptome, die Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, auch Verwirrtheit, die dann auftreten können.
Warum wird einem schlecht bei einer Gehirnerschütterung?
Naja, also der Kopf wird richtig stark erschüttert, das stößt dann an die Meningen sozusagen und das Hirn wird halt richtig stark erschüttert und das führt dann halt auch zu dieser Problematik. Ne?
Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast, aber man sagt bei Kindern, wenn sie sich am Kopf verletzen und danach weinen, dann könnte man sich entspannen, wenn sie still sind und keinen Ton von sich geben, müsse man sich Sorgen machen. Kannst du damit was anfangen?
Also ich kenne das, ich bin ja kein Pädiater, aber das stimmt. Also wenn Kinder noch die Kraft quasi haben zu schreien, das ist ja auch bei anderen Sachen so. Also wenn die Patienten zum Beispiel in der Notaufnahme sitzen, dann guckt man da auf die Patienten, die am ruhigsten sind, weil die meistens auch die kritischste Erkrankung haben. Ne?
Seltsam. Bei mir ist es so, wenn mir die Tränen kommen, wenn ich mich verletze und mir die Tränen kommen, dann weiß ich, es ist was kaputt. Dann ist irgendwas, dann ist was passiert, wo man nachschauen sollte.
Ich glaube, es gibt beides, ne?
Aber man muss ein Auge drauf haben und man muss nachschauen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und gerade da haben wir ja mittlerweile auch super gute bildgebende Verfahren, dass man dann zum Beispiel mit der Computertomographie bei Kopfverletzungen auch nachgucken kann, ob irgendwelche inneren Verletzungen da sind, also wie Blutungen im Gehirn oder auch Knochenbrüche. Ja. Und da sieht man halt schon die kleinsten Frakturen ja schon im Schädelbereich dann auch. Ne?
Da fällt mir eine Szene ein. Wir drehten den Kurier des Zaren in Tschechien auf dem Burghof einer Burg oben auf dem Berg. Und der Kurier des Zaren und sein ehemals bester Freund, jetzt dann Todfeind Ogareff, hatten einen Schwertkampf. Ich spielte Ogareffs Geliebte, eine Tatarenanführerin mit schwarzem Haar bis zu den Hüften und Gott sei Dank einem Turban auf. Die beiden kämpften einen Schwertkampf, den sie wochenlang vorher schon trainierten und durchchoreografiert hatten, mit einem Stuntman natürlich. Als die Szene dann aber wirklich, wir sagen dazu, heiß gedreht wurde, wuchsen die beiden über sich hinaus und verließen ihre Choreografie. Und so schnell konnte ich gar nicht wegkommen, wie die beiden auf mich zukamen. Und zack, hatte ich einen Schlag eines dieser Schwerter. Sie sind so schwer, dass ich als Frau die kaum heben konnte. Also die beiden Männer waren sehr stark. Und ich bekam einen Schwerthieb an die linke Seite meines Kopfes. Und ich dachte im ersten Moment, weiterspielen, weitermachen. Jetzt sind die schon so weit gekommen. Man kann diesen Kampf jetzt nicht unterbrechen. Und bin zur Seite gesprungen und habe das sozusagen mitgespielt. Und dann schossen mir die Tränen wenige Sekunden später. Und ich wusste, oh, da ist was nicht in Ordnung. Mhm. Und als ich mir dann an den Turban gefasst habe, war meine Hand blutig. Jetzt haben wir so viel über dieses viele Blut gesprochen. Und weil du sagtest, ja, Röntgen und so.
Aber hattest du dann auch eine Gehirnerschütterung, also die typischen Symptome davon?
Eine gewaltige.
Und,
also ich bin genäht worden. Das war ganz
also
schön.
Das volle Programm.
Das volle Programm. Hätte ich diesen Turban nicht getragen, glaube ich, hätte das wäre böse ausgegangen.
Und häufig ist ja auch dann eine Folge der Gehirnerschütterung dieser Gedächtnisverlust. Hattest du da auch Probleme mit? Also dieser kurzfristige Gedächtnisverlust, also die Amnesie, ist ein häufiges Symptom?
Ja, bei diesem Dreh des Kurier des Zaren war es nicht ganz so schlimm. Ich konnte mich an den vorherigen Tag nicht mehr erinnern. Und an diesen Vormittag nicht mehr. Und im Nachhinein kann ich mich an nichts mehr tatsächlich erinnern von, es schießen mir die Tränen, ich fasse mir an den Kopf, ich sehe das Blut. Und dann erinnere ich mich erst wieder an die letzten Stiche im Krankenhaus. Alles dazwischen ist auch weggeblieben.
Das Gute ist ja, dass die meisten Menschen sich ja vollständig auch davon erholen. Du ja auch.
Gott sei Dank. Was
könnte ich mich mit dir jetzt nicht so gut unterhalten?
Ja, und das Verrückte ist, dass ich erinnere mich an keine Form der Furcht oder der Sorge in diesen Momenten.
Das wäre echt auch gut so, ne? So ein Schutz.
Ja, dass ich zwar schwer überlegt habe, wie ich das wohl alles zusammensetzen könnte, diese Puzzleteile, aber gesorgt habe ich mich nicht. Aber was muss man denn tun, wenn man eine Gehirnerschütterung hatte?
Ruhe und natürlich auch das Vermeiden von körperlicher Anstrengung, das ist total wichtig, aber auch, dass man so ein Ereignis dann auch beobachten lässt, dass jemand vielleicht da ist, der auf einen aufpasst, weil nach einer Kopfverletzung können natürlich auch schlimmere Ereignisse wie Blutungen, also so intrakranielle Blutungen auftreten, die dann ja auch Notfälle sind. Also wenn man dann plötzlich irgendwie eintrübt, ganz starke Kopfschmerzen und so weiter bekommt, dann ist es halt auch Zeit, in eine Notaufnahme zu gehen und das dann entsprechend abklären zu lassen. Also auch Erbrechen zum Beispiel, wenn jetzt plötzlich jemand erbrecht oder eine Bewusstseinsveränderung dann zeigt, dann ist sofortige Hilfe notwendig.
Dann ist es ja sehr gut, dass Vanessa auch stationär aufgenommen wurde.
Genau. Und alle anderen Fahrradfahrer bitte hier nochmal an dieser Stelle Helme aufsetzen. Ne? Natürlich auch bei anderen Risikoaktivitäten und Vorsichtsmaßnahmen bei anderen Sportarten.
Gut. Wir werden uns daran halten. Am nächsten Morgen weckt die nette Ärztin Frau Dr. Seelscheid, die Vanessa schon bei ihrer Einlieferung untersucht hat, ihre vollkommen benommene Patientin. Die Internistin hat bei Dienstantritt bereits von den Ereignissen der Nacht gehört und bereitet die junge Frau mit den ungeklärten Krankheitszeichen auf weitere Untersuchungen vor. Nicht zuletzt deshalb, weil ihr Anfangsverdacht auf eine durch temporäre Fehlernährung und Arbeitsstress ausgelöste Diabeteserkrankung sich durch die Laborergebnisse verflüchtigt hat. Auch ein Vitamin-B-Mangel, der eine Mangelneuropathie auslösen kann und zu ähnlichen Symptomen wie beispielsweise Empfindungsstörungen, Taubheit in den Extremitäten und Schwäche führt, ist nicht nachweisbar. Zur Überraschung der Ärztin berichtet Vanessa erst jetzt, dass sie schon seit einigen Tagen an Schluckbeschwerden leidet und das Kribbeln in Händen und Füßen darüber hinaus schon seit Monaten hin und wieder auftritt. Bei der ersten Anamnese war sie schlicht zu müde und durcheinander gewesen, diese zur Klärung der Ursache ihrer Beschwerden nicht unerheblichen Details, zu denen auch die kalten Füße zählen, zu erwähnen. Angesichts der vorliegenden Laborergebnisse und der neuen anamnestischen Informationen ist die passionierte Medizinerin vorerst mit ihrem Latein am Ende. Seelscheid beschließt, ihre Patientin an ein Zentrum für seltene Erkrankungen zu überweisen. Weiß sie doch durch die Morbus-Gaucher-Erkrankung ihrer Cousine besser als viele andere ihrer Facharztkolleginnen über die diagnostische Erfolgsquote und effiziente Arbeit dieser auf seltene Erkrankungen und Patienten ohne Diagnose spezialisierten Einrichtungen. Das erste von ihr kontaktierte ZSE sieht allerdings aufgrund mangelnder Kapazitäten bis auf Weiteres keine Möglichkeit einer Vorstellung der rätselhaften Kranken. Auf ebenso freundliches wie beharrliches Nachfragen der jungen Internistin wird ihr vom Koordinator am anderen Ende der Leitung empfohlen, sich an das nur eine Stunde Autofahrt entfernte ZSE in Aachen zu wenden, in dem erst ein paar Monate zuvor ein engagierter neuer Direktor seinen Dienst angetreten hat. Und tatsächlich hat die Ärztin hier auf Anhieb mehr Glück und schickt den Arztbrief per E-Mail an Professor Martin Mücke. Die Symptome der Patientin erscheinen Martin und dem Team alarmierend. Wie das Schicksal es will, ist kurzfristig einer der begehrten Termine in seiner Sprechstunde abgesagt worden, sodass Vanessa bereits am nächsten Tag in Aachen vorstellig wird. Als Özlem Vanessa vor dem Haupteingang der RWTH Aachen absetzt, ist es früher Vormittag. Seit dem Tag der Kloschüssel, wie die beiden den Mittwoch, der Vanessas bisheriges Leben auf den Kopf gestellt hat, schwarzhumorig nennen, ist ihr Özlem immer mehr ans Herz gewachsen. Vanessa ist überrascht, denn Mücke ist offensichtlich nur ein paar Jahre älter als sie. Neben Frau Dr. Seelscheid ist er außerdem erst der zweite Mediziner in ihrem Leben, der sich für Laien verständlich ausdrückt und auf jedes ihm wichtige erscheinende Detail ausführlich eingeht. Martin hat sich bereits im Vorfeld Gedanken gemacht und möchte Vanessa als erstes auf das Guillain-Barré-Syndrom testen, da sich dessen Symptome rasch auf den Rest des Körpers ausbreiten und daher schnellstmöglich adressiert werden müssten. Denn auch wenn das bereits länger in Erscheinung tretende Kribbeln in Händen und Füßen gegen die akute Verlaufsform dieser entzündlichen Autoimmunerkrankung spricht, gibt es doch einige Schnittmengen. Und wenn der erfahrene Spezialist etwas ganz genau kennt, dann ist es die Unvorhersehbarkeit von seltenen Erkrankungen und ihre chamäleonesken Anzeichen. Insbesondere die zu Vanessas blutigem Unfall führende plötzliche Muskelschwäche könnte symptomatisch ins Bild von Guillain-Barré passen und wäre in Anbetracht der von einem jungen Kollegen aus der Neurologie ins Spiel gebrachten Alternative ALS die wesentlich bessere Option. Denn das Guillain-Barré-Syndrom ist zwar rar, aber in den meisten Fällen heilbar. Bei ALS, der amyotrophen Lateralsklerose, die vor einigen Jahren durch die sogenannte Ice Bucket Challenge ins Licht der Öffentlichkeit geriet, handelt es sich hingegen um eine rasch voranschreitende Erkrankung der Bewegungsneuronen, die unheilbar ist und innerhalb weniger Jahre unweigerlich zum Tod durch eine Lähmung der Atemmuskulatur führt. Glücklicherweise hält Martin diese drastische Diagnose allerdings bereits nach der Eingangsuntersuchung aufgrund des Fehlens von Muskelschwund und der für die schwere Erkrankung charakteristischen feinschlägigen Muskelzuckungen für sehr unwahrscheinlich. Martin eröffnet der jungen Werberin, dass sie sich auf einen mehrtägigen stationären Aufenthalt in der Aachener Universitätsklinik einstellen muss. Denn nun stehen weitere spezifische Tests an, die endlich Licht ins Dunkel ihrer anhaltenden Beschwerden bringen sollen. Seit ihrem folgenschweren Kollaps hat sie weder vom Agenturchef noch von ihren Kollegen gehört. Kein Anruf, keine Karte. Nur die treue Özlem nimmt jeden Tag die lange Fahrt auf sich und besucht ihre neue Freundin in der Klinik. In der am nächsten Morgen abgehaltenen Fallkonferenz wird Vanessas Fall noch einmal aus den unterschiedlichen Perspektiven der anwesenden Fachrichtungen diskutiert. Alle Ärztinnen und Ärzte sind sehr erleichtert, als ihnen Martin eröffnet, dass sich der Verdacht auf ALS nicht bestätigt zu haben scheint. Noch am selben Vormittag wird Vanessa in einem dem Zentrum für seltene Erkrankungen Aachen angeschlossenen sogenannten B-Zentrum, dem Behandlungs- und Forschungszentrum für seltene neurologische Erkrankungen, weiteren eingehenden Untersuchungen unterzogen. Nach einer elektromyographischen Untersuchung, anhand derer durch die Messung der elektrischen Aktivität in Vanessas Muskulatur ihre Nerven- und Muskelfunktionen getestet werden, erfolgt eine Liquoranalyse. Hierfür wird Vanessa im Rahmen einer sogenannten Lumbalpunktion unter örtlicher Betäubung eine geringe Menge Nervenwasser aus der Wirbelsäule entnommen. Aufgrund der Untersuchungsergebnisse kann nun auch das Guillain-Barré-Syndrom ausgeschlossen werden. Die Ergebnisse einer Nervenleitgeschwindigkeitsmessung und einer durchgeführten Nervenbiopsie, bei der ein Stück des sogenannten Nervus Suralis aus der Außenseite von Vanessas Fußrand entnommen und in einem spezialisierten Verfahren untersucht wird, bringt dann die ersehnte Diagnose. Nun steht eindeutig fest, Vanessas ebenso plötzliche wie gravierende Symptome sind auf den akuten Schub einer chronisch-inflammatorischen, demyelisierenden Polyneuropathie, kurz CIDP, zurückzuführen. Daraufhin wird die Patientin umgehend intravenös mit Immunglobulinen behandelt, die schnell zu einer signifikanten Besserung ihrer Symptome führen. Zusätzlich soll regelmäßige Physiotherapie sie dabei unterstützen, ihre Muskelkraft und Mobilität zu erhalten. Im abschließenden Gespräch erinnert Martin sie noch einmal daran, dass es sich bei einer CIDP um eine chronische Erkrankung handelt, die langfristige Behandlung und Überwachung erfordert. Alle Beteiligten sind froh, die Erkrankung erkannt zu haben, denn aufgrund ihres schleichenden Beginns und der Vielfalt der Symptome kann die CIPD leicht mit anderen neurologischen Erkrankungen verwechselt werden. Eine genaue Diagnose ist daher entscheidend, da die Krankheit behandelbar ist und Betroffene wie Vanessa von einer frühzeitigen Therapie erheblich profitieren können. Die Behandlung mit Immunglobulinen schlägt auch nach der Entlassung aus der Klinik gut an. Vanessa wird von Tag zu Tag stärker und auch das Vertrauen in den eigenen Körper kehrt langsam, aber sicher zurück. 5 Wochen später sitzt Vanessa in einem fremden Büro, das Freude und Kreativität ausstrahlt. Ihr gegenüber die 3 Managerinnen, denen sie vor Wochen das Projekt gepitcht hat. Vanessa denkt, wie gut, dass sie gemerkt haben, wie der Hase läuft, und lächelt. Nachdem Zusagen gebrochen wurden, war der Auftrag an die Agentur zu ihrer großen Genugtuung zurückgezogen worden. In einem Monat tritt Vanessa, vorerst halbtags, ihre neue Stelle in der Marketingabteilung der erfolgreichen Kette für Tierbedarf und Tiernahrung an. Als Assistentin an ihrer Seite ihre neue beste Freundin, Özlem. Martin, die CIDP. Ist eine seltene Erkrankung, die behandelt werden kann. Ich glaube aber, wir haben Erklärungsbedarf, was tatsächlich passiert im Körper, wie es dazu kommt.
Also nochmal, chronisch-inflammatorische, demyelinisierende Polyneuropathie. Also die beschreibt eigentlich alles, was diese Krankheit auch ausmacht, ne?
Also das Myelin.
Genau, die Myelinscheide, also vielleicht, das hatten wir schon mal, glaube ich, in anderen Folgen auch erklärt gehabt, die sitzt ja wie eine Isolierschicht um die Nervenfasern herum.
Mhm. Und das ist gut so.
Genau, und da muss man sagen, bei dieser Erkrankung greift quasi das Immunsystem fälschlicherweise diese Schutzschicht an der Nerven.
Mhm. Und die Nerven liegen blank.
Genau.
Ja. Das ist ja jetzt etwas, was, nun, das ist ein Ausspruch, den gibt es schon ewig. Ich stelle mir das jetzt ein bisschen vor wie ein Stromkabel, ein Nerv als ein gut isoliertes Stromkabel, das in Dauerstress ist. Das wird gedreht, gewendet, das wird benutzt.
Dann reißt es ein und dann liegen die Kabel blank.
Und dann kommt es zu, so kann ich mir das so vorstellen, Kurzschlussreaktionen.
Wackelkontakten sozusagen, ne? Und was sind dann die Auswirkungen, also jetzt im menschlichen Körper? Das führt dann zu Muskelschwäche, zu Taubheitsgefühlen.
Weil, ganz kurz, weil Botschaften vom Nerv nicht übertragen werden können. Also Elektrizität, die nicht geleitet wird.
Genau, zum Beispiel. So kann man sich das vorstellen. Mhm. Und das führt natürlich dann auch zu dieser Muskelschwächung, zu Taubheitsgefühlen, Kribbeln in Händen, Füßen und aber auch zu anderen neurologischen Symptomen, die da eine Rolle spielen. Also dieses Taubheitsgefühl vor allen Dingen, ne? Fortschreitende Muskelschwäche, Taubheitsgefühl, aber auch Schmerzen in den Händen, Füßen, die auftreten können.
Was ja auch alles Symptome des fehldiagnostizierten Bandscheibenvorfalls durchaus hätten sein können. Mhm. Insofern ist es wirklich naheliegend. So, jetzt aber eine andere Frage. Und nicht nur, weil wir die Geschichte mit Stress begonnen haben, sondern wegen dieses Ausspruches, den es schon so lange gibt, da liegen die Nerven blank. Mhm. Das heißt, offensichtlich kennt man diese Symptome, stressverbunden, schon viele Generationen. Kann CIDP durch Stress ausgelöst werden?
Also es ist auf jeden Fall nicht die direkte Ursache für die chronisch-inflammatorisch demyelisierenden Polyneuropathie. Da gibt es andere Theorien, die dahinter stehen. Also ich meine zwischen 5 oder 6. Also Autoimmunerkrankungen, Infektionen, auch genetische Faktoren, die da eine Rolle spielen können, Immunreaktionen, die eine Rolle spielen können, aber auch bestimmte Impfungen, Medikamente, die da eine Ursache haben können. Allerdings weiß man, oder es gibt Hinweise darauf, dass Stress ja an sich das Immunsystem beeinflusst und somit dann indirekt zu Autoimmunerkrankungen auch beitragen kann, ne? Also auch gerade bei Polyneuropathien kann das durchaus eine Rolle spielen.
Mhm. Und kennt die Medizin Möglichkeiten zur Remyelisierung, könnte man das so sagen?
Daran wird gearbeitet, aber auf der anderen Seite, jetzt aktuell gibt es verschiedene Behandlungsmöglichkeiten. Also man versucht jetzt erstmal das Immunsystem zu drücken, also mit bestimmten Immuntherapien. Da gibt es eine ganze Reihe, die man da einsetzen kann. Und die Behandlung zielt darauf ab, das Immunsystem zu modulieren und den Fortschritt dieser chronischen Krankheit dann damit zu verlangsamen.
Das Immunsystem zu modulisieren, heißt das, dass das Immunsystem nur daran gehindert wird, die Myelinschicht zu zerstören? Oder muss ich mir das so vorstellen, dass das Immunsystem im Ganzen als System geschwächt wird?
Das ist eine schwierige Frage, weil es gibt beides. Also es gibt die Therapien, die halt das gesamte Immunsystem drücken und es gibt aber auch ganz spezifische Behandlungsstrategien, wo man sich dann halt vor allen Dingen auf diese Demyelinisierung spezialisiert sozusagen. Ne?
Das kann man also. Man kann also das Immunsystem für einen bestimmten Bereich hemmen und es arbeitet aber jetzt gegen Infektionen, Viren, ist es weiter voll einsatzkräftig.
Also man kann das auf Teile einsetzen, ja. Das sind dann bestimmte intravenöse Immunglobuline, die man da einsetzt. Und damit kann man dann halt auch gezielter Therapien dann auch durchführen.
Aha, also gibt es spezifische Globuline, die auf spezifische Bereiche des Immunsystems wirken?
Genau.
Das ist ein großer, lichtbringender Moment für mich. Danke.
Ja, und das wird ja noch besser. Also es wird ja sehr viel geforscht. Also es, neue Therapien sind in Aussicht. Da tut sich ja in der Medizin sehr, sehr viel. Mhm. Zum Beispiel die Forschung zur CIDP ist ja sehr aktiv. Und es werden da auch viele neue Therapieansätze untersucht. Und da spielen halt auch gerade die Immuntherapien, also zur Nervenregeneration, eine große Rolle.
Gibt es etwas, das du uns an die Hand geben kannst, was wir unseren Nerven an Gutem tun können? Jetzt mal jenseits des Stresses oder Stressvermeidung. Vitamine.
Viel schlafen. Sich erholen. Also auch regelmäßig erholen. Also dieses Management dann für seinen Körper zu entwickeln. Aber natürlich halt auch eine ausgewogene Ernährung.
Ja.
Also dazu gehören nicht unbedingt Nahrungsergänzungsmittel, sondern wirklich auch zu gucken, dass man sich wirklich gesund ernährt. Sport.
In der dann alles ist, was man braucht.
Ganz genau. Also Sport vor allen Dingen auch. Diese Erholungsphasen dann halt auch. Dieses Pausen nehmen. Alles das, was wir schon eingangs besprochen haben zum Stressmanagement, kann hier schon helfen, um die Nerven zu schonen und dann vielleicht nicht unbedingt, ja, oder wir haben ja immer Nerven wie Drahtseile, oder?
Wir haben Nerven wie Drahtseile. Und vielleicht auch der Appell, schonen Sie Ihre Kollegen,
ganz
oder?
Genau. Das wünsche ich mir immer.
Du scheinst mir jemand zu sein, der unterstützend tätig ist, der immer konstruktiv mit seinen Kollegen umgeht oder auch Assistenten. Ich glaube, das ist ein wichtiger Appell.
Hoffe ich, dass jetzt nicht meine Kollegen zugehört
haben. Dass die nichts anderes sagen. Nein, ganz bestimmt nicht.
Aber wieder mal ein spannender Fall, der halt auch zeigt, dass man hier richtig drauf achten muss, dass es halt viele verschiedene Arten der Polyneuropathie auch gibt, viele Erkrankungen, die sich ähnlich sein können. Also wir haben ja da über das Guillain-Barré-Syndrom auch gesprochen, wo die CDP ja häufig auch mit verwechselt wird. Mhm. Vielleicht auch hier nochmal im Gegensatz zum Guillain-Barré-Syndrom, das ja auch akut auftritt, entwickelt sich ja die CDP langsamer und ist chronisch. Aber das zeigt dieser Fall. Hier muss man genau hingucken, um einfach dann auch dann dem Rätsel auf die Spur zu kommen.
Und mehrfach genau hingucken, wenn ich an den Bandscheiben, also die Diagnose des Bandscheibenvorfalles denke, dann wird mir fast schwindelig, denn ich glaube, das ist häufig der Fall, weil diese Symptome so dazu passen, dieser Schwindel, die Taubheitsgefühle, die Schmerzen in den Extremitäten, das ist etwas, was man so oft oder was ich so oft höre. Ja, das habe ich, Bandscheibenvorfall hatte ich vor 3 Jahren mal, das ist mir aber geblieben, diese Taubheit.
Ja, und deswegen ist es hier auch nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, das ist ja eine sehr seltene Erkrankung und hat unspezifische Frühsymptome, du hast es ja gerade gesagt. Und deswegen wollen wir hier auch das Bewusstsein für die CDP generieren. Ne? Und hier ist es ja auch immer wichtig, Früherkennung, damit man auch ganz schnell mit der Behandlung beginnen kann. Und das ist halt auch entscheidend für eine bessere Prognose. Denn aktuell ist nach wie vor so, wenn diese Nervenschicht kaputt ist, dann bleiben halt auch Schäden. Mal gucken, was die Forschung in Zukunft zeigt. Und vielleicht
bis wir remyelisieren.
Ganz genau.
Martin, ich danke dir. Es war aufregend.
Fand ich auch.
Aber positiv. Es war Eustress.
Ja, genau so sehe ich es auch.
Okay, alles Gute.
Bis dann.
Bis dann.
Nicht erschrecken, wie ihr bestimmt merkt, ich bin Daniel, nicht Esther. Ich wollte nur ganz kurz mit Martin noch eine kleine und sehr wichtige Information mit euch teilen.
Ich habe mich schon erschreckt, dass du jetzt hier sitzt.
Ja, zum Glück können die Leute mich nicht sehen, sondern nur hören. Es gibt eine wichtige Neuigkeit. Wir haben in der nächsten Woche eine Folge von Mückes Mikromedizin mit einem ganz, ganz besonderen Gast. Und das wird Delfina sein. Delfina ist selber betroffen von der Erkrankung, die wir heute in Unglaublich Krank besprochen haben, nämlich, Martin?
CIDP.
Genau, sag doch nochmal den ganzen Namen.
Chronisch-inflammatorische, demyelinisierende Polyneuropathie.
Ich mag das immer, wenn du so klug redest. Ja, also nächste Woche unbedingt alle reinhören. Das wird sicherlich nochmal ein sehr spannendes Gespräch werden mit neuen Erkenntnissen aus erster Hand. Und ja, wir freuen uns darauf. Seid dabei. Bis dahin.
Bis bald.
Sie hörten Unglaublich Krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda. Aufgenommen bei Headroom Sound Production in Köln. Die geschilderten Fälle beruhen auf realen Krankenakten. Sie sind jedoch zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Patientinnen und Patienten und aus Gründen der medizinischen Schweigepflicht anonymisiert und dramaturgisch bearbeitet. Die Inhalte und Aussagen des Podcasts ersetzen keine medizinische Konsultation. Sollten Sie geschilderte Symptome bei sich oder anderen wiedererkennen oder gesundheitliche Beschwerden haben, wenden Sie sich umgehend an eine Ärztin, einen Arzt oder in akuten Fällen an die Notaufnahme eines Krankenhauses.